Der Film wurde zum größten finanziellen Desaster, das Walt Disney je erlebt hat, und zum Wendepunkt in seinem künstlerischen Schaffen. Enttäuscht von den hohen Erwartungen, die er an sein Publikum hatte, produzierten die Disney-Studios ab nun recht konventionelle Filme. Die seichten, unterhaltsamen Filme wurden gerne gesehen. Die filmischen Innovationen waren bis dahin alle gemacht.
So zum Beispiel die sogenannte Multiplankamera, die es ermöglichte, Animationsfilmen eine räumliche Wirkung zu verschaffen. Bei Realfilmen ist meist das nahe Objekt im Vordergrund scharf gezeichnet, während weiter entfernte Objekte unscharf sind oder andersherum. Man kennt es auch von Fotos. Bei gemalten Bildern hingegen ist immer sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund scharf gezeichnet. Somit wirkt das Bild flach und ohne räumliche Tiefe. Andreas Platthaus.
Die Multiplan-Kamera hat das ganz simpel gelöst. Das war ein Schubkastensystem, wo auf verschiedenen Ebenen einzelne Bilder in bestimmten Abstand zueinander hintereinander gesetzt wurden. Und da alle diese Bilder durchsichtig waren, nämlich auf Folien gezeichnet, konnte man sozusagen von oben vom obersten Bild zum untersten durchsehen. Und man konnte jetzt, je nachdem, was für eine Raumwirkung man erzeugen wollte, einfach ganz hinten beispielsweise einen Berg zeichnen und das hinsetzen. Darüber setzt man eine Folie mit einem Schloss. Das war dann eben etwas weiter davor. Und davor die Folien, wo die Figuren agieren. Und wenn man das von oben aufnahm, hatte man dieselbe räumliche Wirkung, als hätten sie sozusagen im Studio oder in der Natur gefilmt. Und sie konnten dann sogar Kamerafahrten machen. Wenn sie eine bewegliche Kamera montierten, mit der sie dann von oben nach unten fahren konnten, nahmen sie einfach die obere Folie weg und konnten in gewisser Weise auf das Schloss zufahren oder schweben. Und das waren immens eindrucksvolle Effekte, die beispielsweise am Beginn von Pinocchio, wo diese Kamera zum ersten Mal wirklich in Reinkultur zum Einsatz kam, eine der schönsten Kamerafahrten der ganzen Filmgeschichte erzeugt hat.
When you wish upon a star, make no difference who you are.
Bei allem, was Disney in seinem Studio förderte, die Multiplankamera, die eindeutige Charakterzeichnung, den Mehrkanalton, war er immer auf eines bedacht. Er wollte den Zeichentrickfilm so realistisch wie nur möglich machen.
Das heißt allerdings nicht, dass seine Figuren wie wirkliche Menschen sein sollten. Disney hätte nie auf die Möglichkeiten verzichtet, die seine animierten Helden hatten. Unglaubliche Kräfte, die Fähigkeit, senkrechte Wände hochzurennen oder über einem Abgrund zu schweben und dann schnell wieder zum rettenden Boden zurückzukehren.
Was er aber immer wollte, das war etwas, was er so die Imagination des Lebens genannt hat. Das heißt, dass bestimmte Dinge einfach stimmen mussten, beispielsweise das Gewicht, mit dem die Figuren wahrgenommen wurden. Sie werden sehen, wenn Figuren bei Disney aus großer Höhe beispielsweise von einem Baum springen, dann landen die nicht einfach auf dem Boden und damit hat sich's, sondern diese Figuren federn wirklich noch nach, wie es eben ein wirklicher Körper tut. Man sieht die Masse, die in gewisser Weise auf diesen Boden einwirkt. Das heißt, sie werden beispielsweise an der Stelle, wo die landen, niedergedrücktes Gras oder was auch immer da liegt haben. Das war etwas, da hat niemand vor Disney irgendwie im Trickfilm drauf geachtet.
Doch diese Details, die den großen qualitativen Unterschied zwischen den Disney-Filmen und denen seiner Konkurrenten ausmachten, kosteten viel Geld und ein großes, gut funktionierendes Team. Denn
ohne die Zauberassistenten kann der größte Hexenmeister nichts leisten.
Aber Disney hatte ein Händchen dafür, die richtigen Zauberassistenten zu finden.
Und einen, der für ihn wahrscheinlich der wichtigste Mitarbeiter war, nämlich Ab Iwerks, den hatte er bereits in Kansas City kennengelernt. Mit dem zusammen ist er nach Hollywood gegangen. Und das war der wirklich technische Tüftler von den beiden. Das war derjenige, der die Idee zur Multiplan-Kamera hatte. Das war auch der wirklich grandiose Zeichner, der die ersten Mickey-Maus-Filme quasi im Alleingang gezeichnet hatte.
Ohne den Exil-Holländer Iwerks wäre Disney wohl nie zu dem Ruhm gekommen, den er heute hat. Dennoch ist nur der Name Walt Disney bekannt.
Das liegt daran, dass Walt schon früh seinen Namen zu einem Markenzeichen gemacht hat. So hießen die Produktionsstudios anfangs noch Iwerks Disney, nach dem Umzug nach Hollywood dann allerdings Disney Brothers. Denn Walt hatte die neue Firma nach dem finanziellen Aus in Kansas City mit seinem Bruder Roy gegründet. Iwerks kam erst etwas später nach.
3 Jahre später strich Walt dann auch noch seinen Bruder aus dem Firmennamen. Es stand ein Umzug in neue Gebäude an. Dazu mussten die Firmenschilder neu angefertigt werden. Walt ließ also kurzerhand einfach Walt Disney Studio darauf schreiben.
Und auch die Filme wurden angekündigt als A Walt Disney Cartoon, obwohl vor allem Iwerks sie zeichnete. Verwendet wurde bereits damals die heute weltberühmte geschwungene Signatur Walt Disney.
Deswegen schien alles, was die Studios verließ, einzig einen Urheber zu haben, auch wenn nicht einmal die Unterschrift von Disneys eigener Hand war. Seine Handschrift sieht ganz anders aus.
Aber sein Name stand so für alles aus dem Hause Walt Disney. Er war einfach Walt der Große, der Imperator, ohne den nichts ging. Und irgendwie stimmt das auch wieder. Denn er zeichnete zwar nicht selbst, doch die ganze Planung, die Organisation des Teams und die letzte Kontrolle der Filme unterlagen einzig Walt persönlich. Eine zweite starke Persönlichkeit ließ er nicht gelten.